Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Die neue Woche gehen wir sportlich an. Dafür müssen wir uns aber nicht in Bewegung setzen. Wir reden erst einmal über den gefühlten Lieblingssport der Deutschen. Eigentlich wäre jetzt ja Sommerpause im Fußball, aber dieses Jahr ist eben alles ein bisschen anders. Und nach den holprigen letzten Corona-Monaten läuft für viele Vereine jetzt schon die Vorbereitung auf die neue Saison. In der steckt auch mein heutiger Gast, Imke Wippenhorst. Sie ist die neue Cheftrainerin der Sportfreunde Lotte und damit gerade mal die zweite Frau, die hier in Deutschland eine Profi-Männermannschaft trainiert. Guten Morgen, Frau Wippenhorst.
Hey, guten Morgen.
Heute ist ja bei Ihnen Trainingsauftakt. Was haben Sie da mit Ihrer Mannschaft geplant?
Ja, genau. Heute sind die Jungs im Zentrum Med, das ist hier unser Partner, wo sie die Laktattestung vornehmen.
Was heißt das?
Da geht es darum, dass man messen kann, wo die aerobe und anaerobe Schwelle ist, um zu gucken, wie gut sie ja ausdauertrainiert sind, um dann auch die Belastung mithilfe dieses Polarsystems, da tragen sie immer so einen kleinen GPS-Chip mit sich rum und dann kann man ganz genau sehen, bei welcher Herzfrequenz und wie belastend die einzelnen Trainingseinheiten sind und dann halt besser die Belastung während der Vorbereitung und auch in der Saison steuern.
Also das ist wie so ein kleiner Test, ob die in den letzten Wochen auch fleißig gewesen sind.
Ja, genau. Also die haben schon einen Laufplan mitbekommen die letzten 3 Wochen und dann haben sie mir auch alle fleißig immer die Screenshots geschickt von ihren Lauf-Apps, die sie haben. Und ich glaube auch, dass die Jungs, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, dass sie ja, da total motiviert sind und auch richtig selber Bock haben, fit und so in die Saison zu starten.
Sie stecken ja jetzt die ganze Zeit schon in der Vorbereitung. Jetzt geht's aber mit der Mannschaft so richtig los für Sie ab heute. Mit was für Gefühlen ist das für Sie verbunden?
Heute zum ersten Mal mit der neuen Truppe auf dem Platz zu sein, ist natürlich schon richtig cool. Es sind noch ein paar Probespieler da, weil wir die Mannschaft noch nicht ganz beisammen haben. Aber ja, das ist ja das, wofür man das auch als Trainer macht. Ne? Man hat die Leidenschaft, so auf dem Platz zu stehen, dort taktisch, aber auch ja mit einer Truppe halt einfach zusammenzuarbeiten und nicht nur im Büro zu sitzen. Von daher freut man sich tierisch, wenn es endlich auf den Platz gehen kann.
Schön, dass Sie vorher für uns noch kurz Zeit haben. Imke Wippenhorst, wir werden heute über Ihre Arbeit auf dem Fußballplatz sprechen und mit welchen Herausforderung der Weg zur Fußballtrainerin für Sie verbunden gewesen ist. Sportfreunde Lotte, vielleicht kann nicht jeder den Verein gleich geografisch verorten. Können Sie da kurz helfen?
Ja, also das liegt genau am Ende von Niedersachsen zum Zipfel nach Westfalen hin. Und so lebe ich jetzt zum Beispiel in Osnabrück und fahre mit dem Fahrrad 7 Kilometer nach Lotte zu meiner neuen Arbeitsstelle.
Der Verein, der spielt in der 4. Liga. Vor 4 Jahren waren die Sportfreunde Lotte in aller Munde. Vielleicht erinnert sich da der eine die andere, weil die Sportfreunde eben Bundesliga-Größen wie Werder Bremen und Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal gekickt haben, ne?
Genau, ich glaube, das sind so die Spiele, an die sich alle erinnern und ja, weswegen natürlich dann auch so ein kleiner Verein dann in die Medien kommt, ja.
Sie sind jetzt ja als Cheftrainerin die Neue. Haben Sie da eine besondere Strategie, wie Sie die Mannschaft auf sich einschwören?
Ja, ich glaube, das ist immer so, wenn man einen neuen Chef hat oder auch wenn man einen neuen Trainer hat, dass es halt schon auch da um Sympathien geht. Man arbeitet an einer Sache gemeinsam und man sagt halt immer so, oder ich sage als Trainer häufig so, man muss 6 Tage die Woche für die Jungs da sein, von morgens bis abends. Und an dem einen Tag, da braucht man halt die Jungs auf seiner Seite. Und da müssen die Vereine kämpfen am Samstag, wenn das Spiel ansteht. Und ich glaube, dafür bedarf es auch einer ganz besonderen Bindung zum Trainer, dass die halt auch wirklich für einen durchs Feuer gehen. Und darum sind auch so, ja, alle Trainingseinheiten, jedes einzelne Gespräch ist halt immer wichtig. Und es ist wichtig, dass man da Vertrauen aufbaut. Und dass man in der Zeit, wo alles gut läuft und wo man vorbereitend arbeitet, schon für vielleicht nicht so ganz gute Zeiten, ja, diese Bindung halt einfach herstellt.
Was werden Sie denn heute der Mannschaft sagen, wenn Sie das erste Mal mit ihr auf den Platz gehen?
Ja, dass ich stolz bin, so eine Mannschaft zu trainieren in diesem Jahr, dass ich glaube, dass wir, obwohl wir ziemlich jung sind, dass wir eine gute Rolle spielen können in der Mannschaft. Und dass wir hier zusammenwachsen werden und dass wir einen genauen Plan, weil ich glaube, auch das ist wichtig, dass so eine Mannschaft schon die Freiheit spürt auf dem Platz, aber auch weiß, dass der Trainer einen ganz genauen Plan für sie bereit liegen hat und auch ja, sie so einstellen wird, dass man mit ihnen arbeitet und sie entwickelt.
Wie ist das eigentlich? Stellen Sie sich da auf die Spieler ein oder müssen sich die Spieler auf Sie einstellen?
Nein, ich glaube, als Trainer ist das genau die Kunst, empathisch zu sein und zu wissen, was braucht jeder einzelne Spieler. Wenn ich Schema F fahre und da jeden über einen Kamm scheren möchte, dann funktioniert das nicht, weil einer braucht wirklich von morgens bis abends Druck und einen schroffen Ton und der andere, der muss halt wirklich eher gebauchpinselt werden und muss spüren, wie wichtig er ist. Und so ist es, glaube ich, so für uns jetzt in den ersten Trainingswochen als Trainerteam total wichtig herauszukristallisieren, mit was für Typen wir jetzt hier zusammenarbeiten. Und das sieht man ja auch manchmal erst in Drucksituationen, wie man mit den Spielern am besten umgehen kann.
Gibt es eigentlich in jeder Mannschaft ähnliche Typen oder ist das immer anders?
Nee, da kann ich selbst sagen, von Männer zu Frauenmannschaft ist das komplett gleich. Es gibt immer einen im Training, der die Regeln total kacke findet. Es gibt immer einen, der total über die Stränge schlägt und auch mal Nase an Nase mit einem stehen muss. Und es gibt immer einen, wo du weißt, okay, der hat ja zwei auf den Fuß bekommen, aber der liegt da und kräuselt sich, als wenn Weltuntergang und gleich steht er auf und spielt weiter. Also die Typen, wie man sie anpackt oder auch wie sie auf dem Platz agieren, sind, glaube ich, in jeder Mannschaft einfach gleich.
Mit welchem Spielertyp kommen Sie am besten klar?
Ich glaube, das ist häufig so, dass Trainer dazu neigen, die Spielertypen, so wie sie sich selber auch gesehen haben oder wie sie selber auch waren, zu mögen. Ich glaube, das ist natürlich. Deswegen mag ich halt gerne die, die ihr Gesicht hinhalten. Also hohes Bein war für mich so mit dem Kopf hin, damit ich ja am Kopf getroffen werde und irgendwie einen Elfmeter oder irgendwas rausholen kann. Und so eine Spielertypen mag ich auch, die mit letztem Einsatz und mit allem, was sie haben, in die Zweikämpfe gehen und sich da nicht schonen.
Ist es eigentlich wichtig, also wenn Sie das sagen, sich nicht zu schonen, auch immer für Sie als Trainerin Kante zu zeigen, um sich zu behaupten?
Doch, genau. Ich glaube, als Trainer muss man sich immer durchsetzen. Ich glaube, bei seiner Mannschaft ist das gar kein Problem, weil wenn da erstmal diese ja, Bindung, über die wir schon gesprochen hatten, hergestellt wurde, ist das das kleinste Problem, weil die wissen, dass man es gut mit einem meint. Aber ja, auch außerhalb des Platzes muss man sich immer durchsetzen. Ja, das ist, glaube ich, im Fußball. Darum wird es, glaube ich, auch immer als eine männliche Sportart verschrien, weil man es Frauen halt auch eben nicht so zutraut, dass sie sich so gut durchsetzen können.
Ist das denn für Frauen eine größere Herausforderung, gerade wenn man eben eine Männermannschaft trainiert?
Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist einfach nur so ein Stereotyp. Sobald man hört Frau, schreibt man ihr gewisse Eigenschaften zu. Aber die Erfahrungen, die ich machen durfte, heißt es, also zeigen ganz klar, dass ich mehr Kante zeige und mehr Profil habe als so mancher Mann. Und ich glaube, deswegen sollten wir davon loskommen, ja, diese Stereotypenbilder in unserem Kopf zu haben über Geschlechter und eher anfangen, ja, die Person als solches wahrzunehmen mit den einzelnen Charaktereigenschaften und ja, die Schlüsselkompetenzen, die diese Person für den jeweiligen Beruf mitbringt und nicht in Geschlechternormen zu denken.
Wie viele dumme Geschlechtersprüche müssen Sie denn noch so hören?
Ach Gott, das hört nicht auf, aber meist habe ich einen guten Konter parat. Also ich glaube, dass der gesellschaftliche Wandel, die Sozialisation der Menschen in Deutschland sich ändert, aufgrund von Migration, aber auch aufgrund von anderen Erziehungen. Und ich glaube, dass noch zu viele Männer in dieser Branche sind, ältere Männer, die vielleicht einfach noch auf einer anderen Art und Weise sozialisiert wurden, sodass diese Sprüche sich jetzt kurzfristig halt noch nicht ändern. Aber ich glaube, mittellangfristig wird es auf jeden Fall ein Umdenken, wird da stattfinden.
Wenn Sie sagen, Sie haben ja auch immer einen guten Konter parat, für einen sind Sie ja sogar ausgezeichnet worden. Da sind Sie nämlich gefragt worden, ob Sie sich vorher irgendwie ein Blaulicht auf den Kopf schnallen, bevor Sie die Männerkabine betreten. Wie war da Ihre Antwort?
Ich habe gesagt, ach Quatsch, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Genau, es war halt echt so, von wegen, ob die ihre Pimmel beiseite schieben könnten, wenn die Sirene kommt. Das wäre schon auch wieder total doof. Und im Vergleich dazu, dass das Männern so eine Frage halt einfach nie gestellt wird. Und es gibt in der Frauenbundesliga keine einzige weibliche Trainerin. Und da habe ich noch nie gehört, dass Männer sich da gegen so eine Klischees oder so eine Sprüche da behaupten müssen oder da irgendwie Stellung zu nehmen müssen. Aber es ist halt immer so, wenn es irgendwas das erste oder zum ersten Mal passiert, dann sind natürlich alle wach und wollen irgendwie lustig sein. Aber im Endeffekt bin ich überhaupt gar keine Feministin oder so emanzipiert, dass ich denke, ich müsste da immer gegen gehen, sondern manchmal ist es auch einfach nur lustig und dann wundere ich mich, was für lustige Sprüche die Jungs bringen. Und dann kann man schon mal darüber joken mit denen oder auch einfach echt, wenn es zu viel wird, einen miesen Konter geben, sodass ja, die Stille eintritt.
Fußballtrainerin Imke Wippenhorst, die in Ostfriesland groß geworden ist, in Aurich. Was ist eigentlich Ihre früheste Fußballerinnerung?
Boah, ich glaube, das ist das kaputte Garagentor meiner Eltern, ja. Das war immer so unser Tor von meinem Bruder und mir. Und da haben wir eigentlich schon, als wir, glaube ich, gerade stehen konnten, gegen den Ball getreten und gegen das Garagentor und haben damit, glaube ich, ganz schön die Nachbarn verärgert, weil es ganz schön gehallt hat. Das sind, glaube ich, so die ersten Erinnerungen mit dem Ball.
Was hat sie da gepackt? Können Sie das noch erinnern, warum sie das so begeistert hat?
Ja, ich glaube, dass das immer familiär so vorbelastet ist, wie man es vorgelebt bekommt. Meine Mutter hat damals selber in der Mannschaft gespielt. Mein Vater hatte damals ja die Mannschaft meines Bruders trainiert, mit dem ich dann auch zusammen zum Fußball gegangen bin. Er ist halt 2 Jahre älter, so habe ich dann auch immer mit älteren Jungs in der Mannschaft zusammengespielt, weil ich dann in der gleichen Mannschaft sein wollte. Und dann, wo ich dann im Verein war, muss ich sagen, ist es halt einfach so dieses Team. Sport, dieser Teamgedanke, der dahinter steckt. Also bei Einzelsportarten habe ich mich nie wohlgefühlt. Ist egal, was ich gemacht habe, ich habe es halt gerne in Gesellschaft gemacht. Dann feiert man jeden tollen Angriff noch besser, wenn man den zusammen gut ausgespielt hat, als wenn ich beim Tennis mir den einfach nur alleine erarbeitet habe. Und da geht es dann einfach um Spaß, um Freude, um gemeinsame Ziele, die man verfolgt.
Wenn Sie erzählen, Ihre Mutter hat Fußball gespielt, Ihr Vater war Trainer, wären Ihre Eltern eigentlich enttäuscht gewesen, wenn Sie mit Fußball nichts hätten anfangen können?
Nee, gar nicht. Ich habe zur Geburt damals so ein Pony geschenkt bekommen von meiner Mutter und von meinen Eltern, weil meine Mutter auch so leidenschaftliche Reiterin war. Und ja, sie hatte sich eigentlich gewünscht, dass ich eher in ihre Fußstapfen trete. Also sie hat auch Fußball gespielt, aber das war eher so ein Hobby nebenbei, weil sie halt auch die Gemeinschaft dort geliebt hat. Aber eigentlich war sie ambitionierte Reiterin. Und ja, mein Vater war auch jetzt nie ein richtig guter Kicker, der dann einfach nur so, wie es in so Dorfmannschaften ist, die Mannschaft trainiert, weil mein Bruder und ich da halt gespielt haben. Also sie hätten sich eigentlich was anderes gewünscht für meine Zukunft, aber ja, ich war sehr ballaffin von Geburt an.
Was hätten sich Ihre Eltern gewünscht?
Ja, die hätten sich schon gewünscht, dass ich so ein Mädchen bin, was auch gerne auf dem Reiterhof und so. Da ist auch was von hängen geblieben, muss ich sagen. Also ich liebe Tiere. Ich habe auch jetzt eine Dalmatinerhündin, die mich immer begleitet, schon seit 4,5 Jahren. Und auch wenn ich bei meinen Eltern bin, da habe ich jetzt auch wirklich noch ein Pferd stehen. Das pflegt meine Mutter und ich bin halt echt nur noch manchmal da zum Ausreiten. Also so einen Weg hätten sie sich eher gewünscht, auch jetzt, dass ich weiterhin Lehrerin bleibe, ein Haus baue, neben denen wohne, schon 3 Enkelkinder für sie gemacht habe. Das wäre so deren Traum, glaube ich.
Also Ihren Eltern ist das so ein bisschen zu unkonventionell, was Sie machen.
Ja, genau. Sie verstehen halt nicht, warum ich immer ein. Oder immer, das hört sich so an, als wenn ich mir das ausgesucht hätte, einen schwierigen Weg gehen muss. Die sagen, das Leben kann so viel einfacher sein mit weniger Stress und vielleicht auch dankbarer, als der Fußball es letztendlich ist.
Wenn wir mal auf den schwierigen Weg kommen, mit 16 ging es ja dann zum HSV. Erste Bundesliga, jüngste Spielerin. Wie haben Sie da den Start in Hamburg erlebt, weg von zu Hause?
Ja, dann ich wusste ja, wofür ich das mache, wurde dort gut betreut, sodass ich dann einfach, sobald es dann für mich auf den Platz ging, einfach nie wieder zurück wollte. Und für meine Eltern war es halt so, gab halt damals kein Internat oder so, wo ich hin konnte, sondern es war halt wirklich so, dass ich mit 16 dann alleine in Hamburg da gelebt habe und dort zur Schule gegangen bin. Und dann hatten meine Eltern immer nur gesagt, Imke, solange deine Noten immer stimmen, ist es kein Problem. Solange du aber Probleme hast mit den Noten, holen wir dich zurück nach Hause. Und das war dann für mich so, okay, egal was, wenn ich meinen Traum hier weiter verfolgen will in Hamburg, 300 Kilometer fast von meinen Eltern entfernt, dann muss ich halt auch so funktionieren. Und dann, ja, war das eigentlich ein Selbstläufer alles.
Aber mit 16, 300 Kilometer von den Eltern entfernt, das ist ja schon erstmal eine krasse Herausforderung, oder?
Ja, genau. Aber wenn man nur dieses eine Ziel im Kopf hat, so ich habe zum Beispiel nie bis heute nicht, also kein Alkohol getrunken, weil es einfach irgendwie der Weg war so klar vorgeschrieben, wo man hin will. Und dann, mich hat davon nichts abgehalten. Und auch wenn dann so Schüler gesagt haben, ja, aber bei dir ist ja immer sturmfrei, dann können wir ja da Party machen. Ich gesagt, ey, lächerlich, ey, macht doch mal Party, wenn eure Eltern weg sind und stellt das Haus auf den Kopf und nicht meine Bude so, ne? Also ich war da schon irgendwie ziemlich klar, ziemlich. Also ziemlich früh klar, wo ich hin will und was ich möchte. Und naja, deswegen habe ich eigentlich das alles sehr gut hinbekommen, auch wenn ich schon sagen muss, jetzt so in der Retroperspektive, dass mir schon meine Eltern gefehlt haben, weil ich auch sehr, sehr gut mit ihnen klarkomme.
Aber auch diese Doppelbelastung, also Sie haben ja nebenher Ihr Abitur gemacht. Wie hat das denn funktioniert?
Da muss ich von Glück reden, dass mir Lernsachen eher ein bisschen zufallen. Also wenn ich mir das denn mal mit Verstand angeguckt habe, dann habe ich das auch schnell nachholen können. Von daher war ich da, ja, ist es halt schon so, dass man da viel eigeninitiativ sein muss. Man reift halt dadurch, sich selber gut zu organisieren.
Wenn Sie erzählen, ab und zu haben die Freunde schon mal angeklopft, wollten Party machen bei Ihnen in der Wohnung, weil der Sturm frei war. War denn da überhaupt Zeit für Freunde zwischendurch?
Ja, natürlich in anderen Maße so, diese Wochenendaktion, ne, wo die dann da über den Kiez oder so, da habe ich mich halt rausgehalten. Aber es war schon so, man hat sich schon die Zeit gesucht für Freunde, weil ich glaube, und das habe ich irgendwie auch schon früh erkannt, dass Fußball halt sehr schnelllebig ist und dass man schon ein gesichertes Umfeld braucht. Also ich weiß nicht, ob ich so bewusst damals schon angegangen bin, aber ich muss schon sagen, dass meine Freunde mich da oftmals aufgefangen hatten, die halt eben nichts mit dem Fußball zu tun hatten.
Aufgefangen in was für Situationen?
Ja, gerade dann, wenn man vielleicht ein schlechtes Spiel hinter sich hatte, schlecht trainiert hat, dann vielleicht mal ein Spiel nicht von Beginn an gespielt hat und ja, dann war das für mich damals ein Weltuntergang. Also ich war, Fußball war alles, wofür ich alles getan hätte. Und ja, wenn man denn sich nur mit Fußballern umgibt, für die das auch alles ist, dann kommt man da gar nicht raus. Und so hatte ich dann einfach mal Mädels, die zu mir gesagt haben, komm Imke, komm doch einfach mal heute Abend nach dem Training noch mal zu mir, wir gehen da und dahin und spielen mal, machen mal einen Spielerabend. Und schon hast du halt wieder so ein bisschen den Kopf frei und denkst, okay, das ist auch nicht das Wichtigste in dieser Welt, so, obwohl es irgendwie ja schon das Wichtigste war für mich.
Und vielleicht sogar auch immer ein bisschen noch es.
Ja, doch, auf jeden Fall. Es ist alles, wofür ich ja, hier kämpfe, weil ich das einfach so sehr liebe, den Fußball. Ne? Es ist eine Leidenschaft und die Emotionen sind es, die mich da immer wieder antreiben, alles zu geben, da sonntags auf dem Platz zu stehen und zu coachen und deine Mannschaft da zu sehen, wie sie alles gibt und wie ein Matchplan aufgeht. Das ist schon das, was mich antreibt.
Gerade haben wir über die Karriere meines Gastes Imke Wippenhorst als Fußballerin gesprochen, zum Beispiel beim HSV, als Mitglied der U19-Nationalmannschaft, mit der sie Europameisterin geworden ist. War Ihnen eigentlich immer schon klar, meine Fußballkarriere soll nicht auf dem Spielfeld enden, es soll am Spielfeldrand weitergehen?
Ja, das war mir von Beginn an klar. Ich habe damals überlegt, was ich an Ausbildungen machen könnte neben der Fußballkarriere und hatte mich dann auch dazu entschieden, Sport und Biologie auf Lehramt zu studieren, weil ich immer schon im Kopf hatte, Trainerin zu werden. Und ich dachte, um eine sehr gute, um die beste Trainerin zu werden, muss ich halt einfach mich auch in diesem sportwissenschaftlichen Bereich gut auskennen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, und eigentlich schadet es ja auch nicht, wenn man ein zweites Standbein hat, weil der Trainerstuhl ja immer nicht ganz so sicher ist. Und Pädagogik ist ja auch nicht schlecht für so eine Teamführung. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann schlage ich diesen Weg ein. Also war das schon sehr geprägt von meinem Ziel, Trainerin zu werden.
Ihre Ausbildung zur Fußballlehrerin, zur Trainerin haben Sie in diesem Jahr erst abgeschlossen. Geben Sie mal eine kurze Vorstellung, was lernt man da eigentlich alles?
Es sind große Themenblöcke, die man dort abarbeitet, unter anderem halt Fitness, Ernährung. Dann geht es um Fußballlehre natürlich, um Regelkunde ist ein großer Block und noch ein sehr großer Block ist Psychologie. Also diese fünf Blöcke werden dort behandelt. Und dann geht es zum Beispiel um Teamführung. Was für Führungsstile gibt es? Was sind zum Beispiel Prinzipien in der Führung? Zum Beispiel ist jetzt ein Prinzip von Frei, das Prinzip des guten Vorbildes, dass man als Trainer nicht sagen kann, hier, wir wünschen uns von euch, dass ihr euch immer pünktlich kommt und ich komme immer zu spät. Ja, und solche Sachen lernt man zum Beispiel im Bereich der Psychologie, aber unter dem Bereich fiel jetzt auch Rhetorik, sodass wir zum Beispiel mal an einem Rhetorikseminar teilgenommen haben, wo dann auch Leute waren von Sky oder von anderen Radiosendern, wo man gelernt hat, wie man damit umgeht. Zum Beispiel wurde mir in Bezug auf Radio gesagt, dass man keine Ironie, also nichts Ironisches sagen sollte, weil man keine Mimik sieht, keine Gestik sieht und deswegen das vielleicht falsch ankommen könnte. Also probiere ich mich hier zurückzuhalten. Genau, aber man probiert schon, diese Ratschläge zu befolgen, weil einige sind, glaube ich, echt hilfreich, die wir da bekommen haben.
Nun ist diese Ausbildung beim DFB ja auch nicht ganz günstig, ne? Ich glaube, der Lehrgang, der über ein Jahr geht, der kostet 15.000 Euro. Hatten Sie da finanzielle Unterstützung?
Ja, genau. Also das ist wirklich eine gute Hausnummer, glaube ich. Und wenn man dann noch ein Jahr nicht in der Lage ist, als Lehrerin, wie ich ja eigentlich noch beschäftigt war, zu arbeiten, hat man natürlich auch gar keine Einnahmen mehr. Und so hatte ich mich für ein Stipendium von der UEFA beworben und hatte auch die höchstmögliche Förderung bekommen. Also der Lehrgang kostet 15.000 Euro und ich habe dann 12.000 Euro bekommen für diese Grundgebühr dieses Lehrgangs. Aber natürlich, ja, dann mussten noch 3.000 selber aufgebracht werden. Und auch Analysereisen oder wenn wir irgendwo hingefahren sind nach Italien, wo wir die EM der U21 uns angeguckt hatten. Das sind auch so Kosten, da muss man hinkommen, das muss man alles selber finanzieren. Und irgendwovon muss man ja auch leben in dem Jahr. Und so habe ich dann damals alles aufgegeben, um einfach meine Fixkosten zu reduzieren. Ich habe meine Möbel verkauft, ich habe alles, was ich irgendwie besessen habe, meinen Hund habe ich für die Zeit dann zu meinen Eltern gegeben. Und dann habe ich quasi nur noch bei Freunden gelebt ein Jahr lang und bin so ein bisschen hin und her getingelt. Gerade da, wo meine Praktika waren, habe ich mir dann halt von irgendwelchen Freunden oder Bekannten vom Fußball, da ist man ja Gott sei Dank sehr gut vernetzt, dann immer die Möglichkeit bekommen, irgendwo zu übernachten, sodass ich auch um Hotelkosten und so rumkam und so dann wirklich probiert habe, ein Jahr lang sehr, sehr günstig zu leben.
Wie leicht oder wie schwer ist Ihnen das gefallen, solche Opfer zu bringen? Ich meine, klar, es ist Ihr großer Traum, aber.
Genau, im Vorfeld war das für mich ganz klar, dass ich nach dieser Ausbildung nicht mit 30.000 Euro oder noch mehr Schulden da stehen will, weil man hätte ja auch einen Kredit aufnehmen können. Ja, deswegen habe ich gesagt, nein, ganz klar, und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich bin gerne unter Menschen und ich bin gerne unterwegs. Das wird gar kein Problem sein. Aber so schon nach, ich glaube, 3 Monaten, wo man nur noch aus Taschen gelebt hat und immer geguckt hat, oh, wo kann ich jetzt gerade mal was waschen? Wo muss ich dann wieder hin? Was muss ich alles schon wieder bereit haben? Und man dann wirklich so hin und her getingelt ist, ist es schon anstrengend geworden. Und die Freunde wollen ja immer wissen, hey, wie war's? Und dann ist man im Praktikum in Leipzig und ist da den ganzen Tag und dann kommt man abends nach Hause und dann war da so 2 Freundinnen, die mich aufgenommen haben. Die eine war Schiedsrichterin in der Bundesliga und daher kannte ich sie nämlich. Genau, dann wollte sie halt abends immer auch noch wissen, wie es war und so total nett und es war total super. Aber trotzdem denkt man irgendwann, wo halt einfach mal einen Tag nichts tun oder einfach mal das machen, worauf man Lust hat. So, das ist dann halt, man war sehr, sehr fremdbestimmt, was ich ja schon lange nicht mehr kannte, weil ich halt eben auch sehr früh ausgezogen bin und genau, da musste man sich immer anpassen.
Denken Sie da manchmal auch drüber nach, dass das doch ganz schön ungerecht ist, dass da Frauen vielleicht eben größere Opfer bringen müssen beim Fußball, weil sie eben viel schlechter bezahlt werden als Männer?
Nee, es ist für mich ganz klar, dass die Nachfrage und das Angebot ist halt einfach so, dass es im Frauenfußball, es ist nicht medial präsent, es wird halt einfach nicht so wahrgenommen und wertgeschätzt von der breiten Öffentlichkeit. Und so ist das ja auch mit allen anderen Sportarten. Es ist im Volleyball, Handball, Basketball, egal wo man es sieht, ist es nicht anders. Das, wo die meisten Zuschauer sind, wenn wir es jetzt mit Feldhockey oder so vergleichen, die haben halt finanziell auch keine Möglichkeiten. Und da ist es halt immer so, dass der Frauenfußball sich da in Anführungsstrichen immer so darstellt, als wenn es ihnen ganz schlecht gehen würde. Wenn man das aber mit ganz vielen anderen Sportarten vergleicht, geht selbst dem Frauenfußball schon relativ gut. Es ist halt unschön zu erkennen, dass es bei den Männern halt einfach anders ist und wir ja eigentlich die gleiche Sportart da immer betrieben haben. Aber gleichzeitig bin ich so reflektiert und kann halt einfach sehen, dass auch einfach die Nachfrage nicht da ist. Es wird im Fernsehen nicht so gerne geguckt, die Stadien sind nicht so besucht und dann kann man halt auch nicht verlangen, dass man dafür so entlohnt wird. Es werden keine Trikots verkauft, ne? Dann ist es immer von Gönnern abhängig, die halt irgendwie da viel Geld reinstecken und sponsoren. Aber man kann sich halt eben nicht selbst finanzieren und dass das auf Dauer nicht tragfähig ist, das ist für mich schon klar. Und deswegen habe ich da nie diese Vergleiche gezogen.
Aber trotzdem könnte das einen ja mal ärgern, weil man sagt, also ich bringe da genauso viel Leistung auf den Platz, so viel Engagement und trotzdem interessiert es weniger Leute.
Ja, genau. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und steckt da ganz viel Zeit und ganz viel Mühe rein, dieses Buch zu schreiben, bin ich mir sicher, dass dieses Buch, obwohl vielleicht ein Bestseller-Autor, das so ein Buch in einer halben Stunde geschrieben hat und da gar keine Mühe reingesteckt hat, bin ich mir sicher, dass sein Buch aber auch besser verkauft wird. Und da kann ich dann auch kein Geld mit verdienen, obwohl ich da Mühe und Zeit reingesteckt habe. Und so ähnlich sehe ich das auch im Fußball, auch wenn es sehr hart klingt. Natürlich ist das bitter, dass man immer so zweigleisig fahren muss und da wirklich immer einen Spagat macht, um alles hinzubekommen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Weil manchmal ist es so, da spielt man in der ersten Liga, studiert nebenbei und muss sogar noch einen Nebenjob machen, damit man über die Runden kommt. Aber wie gesagt, so geht es anderen Sportarten auch. Und es wäre vielleicht wünschenswert, dass man einfach hilft, den Frauenfußball weiter zu professionalisieren, indem man wirklich sagt, okay, die Spielerinnen müssen Minimum 1.500 € in der ersten Liga verdienen. Vielleicht wäre sowas ein Ansatz. Aber alles andere kann ich wirklich verstehen.
Meint Imke Wippenhorst. Wir haben gerade schon gehört, sie ist nicht nur Fußballlehrerin, sondern auch Biologie- und Sportlehrerin. Sie sind verbeamtet, pausieren ihre Lehrtätigkeit für ein Jahr. Müssen Sie sich dann eigentlich irgendwann entscheiden zwischen den Berufen?
Ja, genau, das wird bald anstehen. Also ich habe jetzt von meinem Schulleiter, der sehr kulant ist, der wirklich total mich unterstützt auf meinem Weg und mir da viele Türen geöffnet hat. Natürlich alles in einem Rahmen, der halt auch für ihn vertretbar ist und für die Interessen der Landesschulbehörde, aber schon auch der mich da protegiert. Und ja, er hat jetzt einfach gesagt, okay, jetzt das erste Jahr haben wir jetzt einen Sonderurlaub gestellt. Den konnte ich jetzt auch verlängern für fast ein Jahr, sodass ich das erste Jahr jetzt noch ganz normal meinen Beamtenstatus behalten kann. Und fürs zweite Jahr wurde mir jetzt aber schon so angedeutet, dass das halt einfach nicht geht, weil normalerweise ist so ein Sonderurlaub auch nur für 3 Monate möglich. Und da ich ja einen Zweijahresvertrag hier in Lotte unterschrieben habe, müssen wir gucken, ob ich entweder irgendwie die Möglichkeit bekomme, noch stundenweise in der Schule zu arbeiten oder ob ich mich dann entscheide zu sagen, okay, ich trete aus dem Beamtenverhältnis aus und werde nur diesen Weg der Fußballtrainerin einschlagen.
Und das würden Sie aber auf jeden Fall machen. Also einige streben das ja unbedingt an, verbeamtet zu werden und würden das nie aufgeben, aber auch dieses Opfer würden Sie bringen.
Ich habe jetzt ja meine erste professionelle Trainerstation, wo ich halt wirklich hauptamtlich angestellt bin, wo ich von morgens bis abends für die Jungs zuständig bin, wo ich hier im Büro ja ein eigenes Büro habe, wo ich hier meine Arbeit verrichte, Training vorbereite, Spiele analysiere, nachbereite, wo ich wirklich einen eigenen Staff um mich rum habe mit einem Physio, mit einem Torwarttrainer, mit einem Co-Trainer so. Und für mich ist das ja erstmal auch etwas Neues, in diesem Rahmen Trainerin zu sein. Und ich will mir schon auch die Zeit geben, mir das anzugucken, weil ich sehe auch bei meinen ganzen Trainerkollegen, wie wackelig dieser Stuhl ist und dass häufig zu mir gesagt wird, boah, Imke, das darfst du niemals aufgeben, deine Sicherheit. Hätten wir eine andere Wahl und hätten wir die Möglichkeit, aus diesem Karussell auszutreten, würden wir es tun. Ich kann es mir Stand jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal die Schulbank bevorzugen würde. Aber ich möchte mir schon die Zeit lassen, jetzt einfach mal zu schauen, wie es läuft.
Aber wäre das denn schlimm für Sie, dann Lehrerin zu sein, statt Fußballtrainerin?
Nein, überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, die Kinder, das ist auch eine hohe Wertschätzung, die einem entgegenbringen. Und die Kinder machen richtig Spaß. Und wenn ich dann kleinere, jüngere Klassen im Sportunterricht und dann spielt man mit denen Zombieball, da muss man sich mit so einem Ball untereinander abwerfen und dann rutscht man da mit denen durch die Halle und so. Das macht schon Spaß. Das ist ein toller Beruf. Und auch wenn man Oberstufe in Bio unterrichtet, was ich jetzt auch die letzten Jahre gemacht habe, dann ist das auch cool, wenn du siehst, wie du die durchs Abitur begleitest und wie du mal, wenn einer, was weiß ich, Angst hat, dass er das Abitur nicht schafft und wie du dann mal mit den Jungs oder Mädels redest und wie du ja einfach als Lehrer vielleicht auch eine Vorbildfunktion bist oder auch irgendwie eine Identifikationsfigur, an der sie hochgucken. Und wenn du das merkst, das ist zum Beispiel auch was total Schönes. Und wenn es ein bisschen in diese persönliche Ebene geht, dann gefällt mir Lehrer sein halt auch sehr, sehr gut. Nur diese strikte Noten geben und so distanziert zu sein, ist halt nicht das, was ich gerne mag. Und deswegen fühle ich mich auch im Fußball, wo es halt eben noch mehr um Bindung geht, glaube ich, noch ein bisschen wohler und halt die Emotionen, die bei dem Sport dabei sind. Aber sonst muss ich sagen, war ich immer gerne Lehrerin.
Was wäre denn eigentlich realistischer, dass Sie irgendwann mal eine Frauenfußballmannschaft in der ersten Bundesliga trainieren oder tatsächlich vielleicht doch einen großen Club bei den Männern?
Realistisch ist, glaube ich, dass ich eine Frauenmannschaft vielleicht mal trainieren werde in der ersten Liga. Aber ja, mein Ziel wäre natürlich, auch im Männerbereich noch eine Stufe höher zu klettern. Ich finde gerade die dritte Liga ist total interessant, weil es dort halt eben noch professioneller wird, weil man dort halt eben ja noch andere Strukturen hat und Fernsehpräsenz hat und somit auch wieder mehr Gelder hat. Das wäre schon eine Stufe, die ich gerne gehen würde. Und da ist es trotzdem noch so, dass einem nicht alles abgenommen wird als Trainer und man eigentlich nur noch Manager ist, sondern wirklich auch selber noch Videos schneiden kann, das, was ich halt auch eben gerne mache. Darum wäre das für mich so ein Schritt, den ich gerne noch gehen würde.
Sie haben ja am Anfang der Sendung schon erzählt, die Typen sind eigentlich immer ähnlich, egal ob Sie jetzt eine Frauenmannschaft oder eine Männermannschaft trainieren. Unterscheidet sich das Training sonst aber irgendwie?
Nee, das Training unterscheidet sich gar nicht. Also es gibt ja auch verschiedene Trainingsprinzipien und das Prinzip der Superkompensation, wo es darum geht, Belastung und Erholung vernünftig zu koordinieren, dass man halt ne, auch wirklich wieder erholt in die nächste Belastung geht. Und das ist ja zum Beispiel auch nicht geschlechtsspezifisch verändert, sondern es ist halt dieses Prinzip, weil der Körper so funktioniert. Und es ist auch nicht erwiesen, dass der weibliche Körper länger braucht zu regenerieren, sondern das sind eigentlich die gleichen biochemischen Gesetze, die dort gelten. Und von daher ist es gerade von der Trainingssteuerung her identisch. Natürlich ist es unterschiedlich von den Zeiten, die Mädels laufen im Gegensatz zu Männern. Aber auch gerade im taktischen Bereich gibt es halt gar keine Unterschiede. Selbst bei jetzt, wo viele sagen, aber hohe Flugbälle und so, ja, die werden auch von Frauen gespielt und darauf muss man immer, dafür muss man immer gewappnet sein. Also ich habe da gerade im taktischen Bereich wenig Unterschiede gesehen. Vielleicht geht es mal darum, dass man 5 Meter eher vorm Tor stellt, weil ein Mann halt aus einer größeren Distanz schon das Tor irgendwie trifft oder so trifft, dass es wirklich gefährlich wird für einen Torwart. Aber dementsprechend sind die Torhüter ja auch besser. Von daher sehe ich da keinen Unterschied oder habe ich bislang nicht feststellen können.
Jetzt haben wir so viel über den Fußball gesprochen und es ist klar geworden, dass das Ihr großer Traum ist und Ihr Ding ist. Gibt es eigentlich ein Leben außerhalb vom Fußball jetzt heutzutage noch?
Ja, im Moment ist es wirklich so, dass ich komplett hier für den SV Lotte brenne und von morgens bis abends hier probiere, gute Arbeit zu leisten, was halt gerade bei so einem kleinen Verein zu Corona-Zeiten nicht leicht ist und wir da auch wirklich, ja, auch so ein Abstieg, wenn ein Verein aus der dritten Liga absteigt, dann sind da ja schon Löcher zu stopfen und da ist jetzt schon einiges, was da auf einen zukommt, wo man da probiert, mit einer jungen Mannschaft das alles auszugleichen, sodass ich wirklich von morgens bis abends aktiv bin und meine Freizeit, ja, was ich halt für mich brauche, sind so Sportsachen. Ich spiele hier immer montagsabends mit der alten Herren Fußball. Ich war jetzt am Mittwoch hier mal beim Lotter Lauftreff und bin da mal eine Runde gejoggt. Die haben mich ganz schön fertig gemacht. Und auch sonst bin ich mit meinem Hund halt viel unterwegs. Und natürlich auch sonst meine Freundin, die jetzt ja nicht so weit weg wohnen, da Kloppenburg oder auch Hamburg, Lübeck, das ist ja nicht aus der Welt, sodass ich da schon auch noch häufig Besuch bekomme, die dann einfach mal mich begleiten hier und bei mir sind. So, ne? Aber gerade so partnermäßig muss ich sagen, bin ich leider Single, weil einfach das letzte Jahr mit so viel Couchsurfen und so einfach gar nichts anderes hergegeben hat. Und man, ich glaube, auch da erstmal einen Partner finden muss, der meine Ambition, meine Leidenschaft da so unterstützt. Gerade dieses Verständnis aufzubringen, dass es halt mehr als ein Job für mich ist, nämlich irgendwie schon mein Leben.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast heute Vormittag war Imke Wippenhorst, die neue Cheftrainerin der Sportfreunde Lotte. Ab heute wird sie mit der Mannschaft richtig auf dem Platz stehen und trainieren. Was ist eigentlich besser, anderen zu sagen, wie sie spielen sollen oder selbst die Taktik umzusetzen?
Ich mag es lieber, Trainerin zu sein. Ich habe auch als Spielerin damals immer schon viel gecoacht von hinten raus, wenn ich Innenverteidiger auch Sechser gespielt habe. Ich glaube einfach, weil ich nicht so mit Talent gesegnet war. Und also ich habe vieles gesehen, aber die Umsetzung war halt so, dass ich schon Bundesliga gespielt habe. Aber trotzdem, ich glaube, dass da andere einfach besser waren. Und ich glaube, dass das mich einfach richtig erfüllt, wenn ich sehe, dass mein Matchplan, meine Taktik für den nächsten Gegner komplett aufgeht. Das erfüllt mich. Und dafür auch die Verantwortung zu tragen, ob man das richtige System, die richtige Marschroute ausgewählt hat, ist schon das auch, was ich gerne mag.
Können Sie eigentlich als Trainerin dann auch besser verlieren als Spielerin oder ist es genau umgekehrt?
Boah, ich muss sagen, als Spielerin konnte ich gar nicht verlieren. Ne? Ich war so ein Wieskopf, gerade wo ich klein war. Also das war schon hart. Ich glaube, ich habe mich gerade auch persönlich bin ich gereift, weil ich bin jetzt ja eben nicht nur ja, für mich, sondern einfach für eine Mannschaft verantwortlich. Ich muss danach ein Interview geben oder eine PK halten, sodass ich mich da schon besser kontrollieren kann. Aber ich muss sagen, im Nachhinein mache ich mir mehr Gedanken darüber, weil ich halt wirklich immer bei mir anfange und sage, okay, oder hätte man es vielleicht doch anders aufziehen müssen, hätte ich andere Dinge den Jungs mitgeben müssen. Also ich mache mich mehr verantwortlich, aber ich kann es halt einfach besser kanalisieren.
Imke Wippenhorst, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für die neue Saison mit Ihrer Mannschaft und schöne Grüße nach Lotte.
Ja, danke, es war schön mit euch.
Wir drücken die Daumen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Thank you.